Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und ich freue mich sehr, dass Clark aufgrund der Aufnahme mit mir sogar zu Tränen gerührt ist. Hallo Clark.
Ja, das ist doch ein erfreulicher Anlass hier. Ich habe mir heute, um ein bisschen wacher zu klingen, eine Jalapeno vorher gegönnt, frisch aus dem Garten. Ja, ich bin heiß, Junge.
Ja, ich zitiere Clark Sänger von vor 2 Minuten. Also diese Jalapeno aus meinem eigenen Garten ist die perfekte Mischung aus süß und scharf. Und 2 Minuten später war das Geheule groß, weil dann war wohl doch etwas die Mischung nicht ganz so perfekt, sondern vor allem scharf und weniger süß.
Tränen. Auch starke Männer können weinen und Tränen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke.
Jawohl. Mit diesem Kalenderspruch herzlich willkommen hier zur neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Wieder einmal ein sehr voller Release Friday, sowohl was Alben als auch Songs anbelangt. Und ich würde sagen, wir starten mit einem sehr emotionalen Song. Und zwar Bozza hat Elbe rausgehauen, produziert von den Bee Gees. Ich konnte erstmal nicht so wirklich einschätzen, was einen erwartet bei dem Titel, als ich so die Ankündigung gesehen habe gestern. Ich hatte erst so ein bisschen die Vermutung, dass es so in die Richtung Heimathymne für Hamburg gehen könnte aufgrund des Titels mit der Elbe. Und man weiß ja auch, Bozza ist,
hätte auch gepasst.
Bozza ist auch ein stolzer Hamburger, kann man sagen. Er hält jetzt nicht immer unbedingt hinterm Berg mit seiner Städteherkunft. Und das Cover ließ so ein bisschen vermuten, dass es emotional wird. Aber mit dem Thema Stadt oder Lokalpatriotismus hat es gar nichts zu tun. Sondern es ist ein Song, der seiner verstorbenen Mutter gewidmet ist. Also dementsprechend hoch emotional und ein sehr starker Song.
Ja, der Tod von ihr scheint schon relativ lange her zu sein. Mhm. Er hat da eine Zeile drin: Seitdem du weg bist, verliert Papa sein Gedächtnis. Du starbst in 35, heute ist er Anfang 60. Die müssen natürlich nicht gleich alt gewesen sein, aber das scheint ja schon wirklich eine Weile her zu sein. Auch wenn er sagt, ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie dein Essen schmeckt. Und weißt du, dass die Erinnerungen langsam so ein bisschen verblassen und so weiter. Ja, das ist interessant, mal aus der Perspektive so nach sehr vielen Jahren. Ich schätze mal, da ist mindestens ein Jahrzehnt dazwischen vergangen, eher wahrscheinlich 2 oder 3. Mhm. Und dann nach so langer Zeit nochmal zu gucken, welche Gedanken ein Mensch danach hat, beziehungsweise jetzt in dem Fall konkret Bozza. Wir werden gleich noch ein paar andere Beispiele haben, weil auf Basis der Thematik bin ich noch mal ein bisschen, ich glaube du auch, durch die Deutschrap-Historie gegangen und haben noch ein paar andere Songs rausgesucht, aber genau. Ja, lassen wir uns erstmal bei Bozza bleiben.
Ja, du hast jetzt schon so mit einer der krassesten Zeilen, finde ich, angesprochen aus dem zweiten Part: Seitdem du weg bist, verliert Papa sein Gedächtnis, was ja auch schon eine heftige Aussage ist, so dieser Umstand an sich und dann auch noch, warum er, dass es halt sehr viel Zeit seitdem vergangen ist und dass er halt auch älter wird. Und dann, du starbst mit 35, heute ist er Anfang 60, also Bozza gibt dann hier auch wirklich sehr konkrete Angaben an. Kommt aus dem zweiten Part, den zweiten fand ich auch noch einen Ticken krasser, eben weil der noch etwas persönlicher ist und dann nochmal mehr so ein paar Details auch offengelegt werden. Ich hätte jetzt auch gedacht, also klar, wie du schon sagst, Eltern müssen ja nicht immer komplett gleich alt sein, aber man geht ja jetzt erstmal davon aus und also, dass die ungefähr, ich sag mal, plus minus 4 bis 7 Jahre irgendwo so dazwischen oder vielleicht sogar genau gleich alt sind oder nur 1-2 Jahre Unterschied haben. Weil in Verbindung mit den Zeilen, die du auch schon angedeutet hattest, würde das ja auch Sinn ergeben, weil er sagt ja, also er steigt direkt damit ein, ich erinnere mich nicht mehr, wie hat dein Essen geschmeckt, wie hört sich deine Stimme an, wenn du mich wächst, wie weißt du, als Kind habe ich viel Scheiße gebaut, was haben wir so gemacht, waren wir alleine zu Hause, wie war das nach dem Krieg hier in Deutschland für uns, finde ich auch krass, dass er die Thematik nochmal mit reinbringt, der hat ja bosnische Wurzeln, ich denke mal, dann ist hier vom Bosnienkrieg die Rede, warst du oft enttäuscht von deinen Jungs, womit er dann ja auch wiederum sagt, dass er noch einen Bruder hat, was er später auch nochmal aufgreift, warum durftest du nicht bleiben, um zu sehen, was wir erreichen, um zu sehen, dass deine beiden Jungs sich endlich nicht mehr streiten, also er scheint einen Bruder zu haben, da habe ich auch gedacht, das muss auch krass sein für den Bruder, wenn der den Song zum ersten Mal gehört hat.
Ja, heftig, heftiges, emotionales Ding. Mhm.
Also der ist ja so schon sehr emotional, der Song, wenn man ihn als neutraler Hörer, sage ich mal, hört. Für Bozza muss es natürlich krass gewesen sein, den zu schreiben und für Angehörige, den dann zu hören, ist natürlich dann nochmal umso heftiger. Deswegen, er spricht ja hier von der Kindheit, wie war ich so als Kind, habe ich viel Scheiße gebaut, also vielleicht hat die Mutter noch so die Kleinkindjahre von Bozza mitbekommen, aber dann dürfte es vermutlich auch nicht mehr allzu viel Zeit gewesen sein, die beiden zusammen verbracht haben können, weil so ab dem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, so vor dem sechsten Lebensjahr sind ja so die meisten Erinnerungen nicht ganz so vorhanden. Und ab dann speichert speichert man ja immer mehr Erinnerungen. Deswegen dürfte sich das ja alles noch in einem Kleinkindalter dabei Bosse abgespielt haben, wo er noch vielleicht überhaupt Erinnerungen hat an die gemeinsame Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, also bei mir sind die frühen Jahre, keine Ahnung, Alter. Also man hat immer so das Gefühl, man erinnert sich an so ein paar Szenen, ne? Mhm. So vielleicht auch welche, die hängen geblieben sind und wo du dann im Nachhinein so selber noch ein bisschen Geschichte und ein bisschen Szenerie drum gefüllt hast. Und die jetzt locker nicht mehr so in deiner Erinnerung sind, wie die eigentlich waren, aber die du halt dein ganzes Leben lang mitnimmst. Und ja, also das meiste ist halt, aus der Zeit erinnert man sich an kaum etwas.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, habe ich gerade erwähnt oder gesagt. Das war natürlich auch die falsche Einleitung, weil es ist ja ein allgemein menschliches Phänomen. Ich glaube, ich habe die 6 als Zahl im Kopf, so als Schlüsselalter, ab welchem man dann immer mehr Erinnerungen speichert. Vielleicht dann auch ein Grund, warum man ab dann in die Schule geht, so in den meisten Ländern der Welt, weil das Gehirn dann vielleicht auch mehr verarbeiten kann. Fällt mir jetzt so gerade.
Der deduzierende Jonas.
Fällt mir jetzt so gerade spontan ein. Ist ja auch krass, wenn man so manchmal sich alte Kinderbilder anschaut, hat man so manchmal das Gefühl, man guckt eine andere Person an. So, weil man ja mit der Person von damals, weil man sich halt an nichts erinnern kann. Es ist ja wie, als würde man vielleicht ein fremdes Kind beobachten, obwohl man selbst dieses Kind ist, aber man hat halt überhaupt keine konkreten Erinnerungen mehr an diese Zeit. Ja. Aber man hat sie halt damals durchlebt.
So, und jetzt stell dir mal vor, du hast in der Zeit deine Mutter verloren und schreibst jetzt einen Song darüber. Ja. Also das ist, glaube ich, echt eine emotional sehr heftige Angelegenheit. Und ich finde, das merkt man auch im Song. Du hörst in der Hook und im ganzen Songaufbau ist natürlich relativ poppig so. Ich meine, das hätte man schon vermuten können, wenn man liest, dass die Bee Gees den Song produziert haben, die ja sonst mit Namika und Motrip und Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Aber ich finde, es ist guter Pop. Das ist Pop mit Herz. Weißt du, wenn ich über Pop spreche oder abhate, so, dann geht es mir meistens darum, dass es mir irgendwie zu sehr Plastik ist. Und hier hast du das aber nicht. Also, okay, Geschmackssache am Ende, der Kinderchor, keine Ahnung, ne? Weiß ich, hätte den persönlich nicht gebraucht. Aber wer bin ich jetzt auch über einen Song zu urteilen, den Bozza über seine Mutter schreibt? So, und deshalb, also es ist Pop, poppige Nummer mit Herz, mit guten gerappten Parts, gut geschriebenen Parts. Ist schon ein sehr stabiler Song.
Ja, absolut. Und nach längerer Zeit auch mal wieder ein Bozza-Solo-Song. Er war ja, also er fing ja an mit seiner Promo oder mit dieser ja doch sehr starken Präsenz, die er jetzt seit einigen Monaten hat in der Deutschrap-Szene, nachdem er vorher ja lange viel im Hintergrund eher aktiv war oder vor allem so für Kenner ein Name war, weil man ihn kannte, so aus dem 187-Umfeld und durch die EP mit Maxwell. Mhm. Aber jetzt hat er ja sehr viel Spotlight, natürlich auch durch das Signing bei Def Jam Germany von Sido. Und dann hat er ja mit schon wieder auch einen sehr emotionalen, sehr guten Song mit poppigen Anteilen, aber auch ja, einfach ein starker Track. Dann gab es ja viele Features, unter anderem mit Capi, zweimal mit Samra. Mit Samra war ja auch der Song, den er zuletzt gebracht hat.
Und mit Bowsa.
Mit Bowsa hatte er einen Song, genau. Und da waren einige prominente Features dabei. Und jetzt mal wieder Solo zu hören und dann halt auch direkt wieder so einen persönlichen Song zu droppen, finde ich schon echt nice. Und ja, wie du gesagt hast, sind gute Rap-Parts. Erst ein recht ruhiger Rap-Part, dann unfassbare Power, so in der Hook. So was die Leidenschaft anbelangt und man merkt einfach, er steckt da absolut Herzblut rein und will das so rausschreien, ohne dass es dann irgendwie nicht hörbar wäre. Ganz im Gegenteil. Mhm. Also ich glaube, er könnte auch easy in einer Rockband oder so Frontmann sein. So eine richtige Erscheinung, sowohl ja, von seinem Typ her als auch mit der Stimme. Also gefällt mir echt sehr, sehr gut.
Ja, bin mal gespannt, was da auf dem Album noch passiert. Sollen wir denn jetzt mal in der Themenwelt bleiben und ein paar andere Songs noch mal kurz ansprechen, in denen es halt auch um verstorbene Freunde, Eltern, vorwiegend Eltern, glaube ich, geht.
Ja,
also können wir machen. Ist ein Schicksal, das schon viele Rapper getroffen hat. Also ich meine, früher oder später passiert es halt eh, aber es ist halt bei unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeitpunkten passiert. Und also was mir als erstes einfällt, ist halt OG Kimo, dessen Mutter ist halt kurz, also er hat ja eine Zeile im Vorwort. Deshalb laufe ich rum, als ob niemand eine Chance hat, denn was nimmst du einem Sohn, der keine Mom mehr hat, unterschrieb den Vertrag einen Tag, nachdem ich sie begraben habe. Der Start meiner Karriere hat auf ewig einen Nachgeschmack. Fuck. Boah. Ey, die Line, ne, als ich das erste Mal gehört habe, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich die einfach nur zitiere, und ich zitiere die nicht gut, so, ne? Das, also die ist echt krass. Also ich weiß auch noch, als ich mit Frankie und Kimo 2018 das Interview hatte zu Skype, da meinte Frankie auch, Alter, als er die Zeile gerappt hat, alle im Studio einfach nur so, wow. So, was willst du da in dem Moment sagen?
Das, ja, es fehlen einem so die Worte einfach, ne? Also das muss man oder kann man ja fast dann einfach nur stehen lassen, wirken lassen, weil was will man da dann noch groß umschreiben? So, die Zeile beinhaltet ja alles, was, ja, ich kann es einfach gar nicht umschreiben, ja. So, fertig.
Ja, und bei Kimo hast du halt, also während Neptun lag seine Mutter wohl schon im Sterben, also das war ja die erste EP, die 2017 erschienen ist. Und als Skype dann, also Skype kam, haben die dann halt danach produziert, und da hat er das dann auch halt in dem Song in Vorwort so ein bisschen angeteasert, und in Nimbus, das ist dann das Outro, also die beiden Songs haben quasi so eine Klammer um das Tape gemacht, ne? Der vorderste war sehr persönlich, der letzte war sehr persönlich, und dazwischen ging es halt um Kimo-Themen, Raubzüge, einfach asozial krasse Beats und so weiter. Und im letzten Song ist das alles ein bisschen metaphorischer als bei Vorwort, wo er halt generell so seine Lebenssituation so zusammenfasst. Und ist halt auch eine ganz andere Phase, ne? Also bei Bozza haben wir jetzt, sind wahrscheinlich Dekaden dazwischen, und bei Kimo so Wochen, Monate vielleicht. Hier in Nimbus rappt er unter anderem: Ich habe das Gefühl, dass keiner mich kennt, mein bester Freund ist mir fremd, ich wette, ich ihm genauso. Das finde ich auch, ist ein krasser Moment. Also ich meine, ich war zum Glück noch nicht in der Situation, dass ich sowas fühlen muss. Aber wenn du einfach so aus dem Leben gerissen wirst, dass oder wenn jemand anders aus dem Leben gerissen wird, was dir so ein bisschen das Fundament wegnimmt, und du weißt gar nicht mehr, wo du jetzt gerade stehst und was passiert eigentlich, wie bin ich eigentlich und so weiter, ne? Dass dich einfach komplett mitnimmt, so, und du ganz woanders bist. Dazu hatte ich auch noch woanders eine Zeile, nämlich bei Tour. Der hat einen den wahrscheinlich aufrüttelndsten Song, finde ich, wenn es um verstorbene Eltern geht, weil Vater von seinem Album, von seinem Album Tour, das letztes Jahr erschienen ist.
Ja, er kam 2019, ja.
Er hat da, das ist erstmal schon vom Sound total krass. Er hat da, ich weiß nicht, ob so Field Recording-mäßig ist, aber ist auf jeden Fall der Sound von so einer Beatmungsmaschine drin, was dem Song schon mal eine krasse Atmosphäre gibt. Und er hat da eine Zeile drin, wo er sagt: Unheilbar, sie sagen unheilbar. Wenn es hochkommt, dann hat er noch rund ein Jahr. Auf dem Weg in die Klinik passiert es um ein Haar, und plötzlich ist ein Fragezeichen, wo der Grundstein war. Das ist nämlich das, was ich jetzt gerade auch bei Kimo so gesehen habe, ne, dass dir wird so ein, er nennt es halt Grundstein, der Grundstein ist weg, so, weißt du, und dieser Platz, der ist ja nicht zu füllen. Und das sagt Tua, glaube ich, auch in einem Song: Fromme Worte füllen keinen leeren Platz, oder irgendwie sowas.
Ich glaube,
das ist einfach ein Thema, was richtig krasse Lyrics auch aus den Leuten rausholt. Also ich meine jetzt, Kimo, Tua sind sowieso krasse Lyricists, und Bozza kann auch krass Texte schreiben. Aber da kommen nochmal wirklich so richtige Gänsehautmomente rum. Ich komme mir schon fast doof vor, da jetzt irgendwie was Gutes drin zu sehen, aber ist vielleicht auch besser, als das immer nur negativ zu sehen.
Ich fand, ich habe den Song, den Vater-Song jetzt im Vorfeld noch zwei, drei Mal gehört, als wir vorhin drüber sprachen, dass wir ja mal so ein bisschen gucken können, welche Songs es so gibt in diesem Themenfeld, um es jetzt mal ganz rational zu sagen. Und auch, wie du sagst, am Anfang diese Beatmungsmaschine, und dann, wie er das so detailliert beschreibt, und man direkt so Bilder vor Augen hat. Also ich meine, es gibt ja auch ein entsprechendes Video dazu, aber das musste ich nicht mal gucken, sondern da reichen einfach die Lyrics. Und da zum einen kann er es halt extrem gut umschreiben, weil er einfach ein krasser Lyricist ist und total detailliert und heftige Beobachtungsgabe. Und dann treffen aber auch so diese ganz klaren Aussagen, weil ich glaube, dann sagt er auch einfach am Ende, ich will ihn nicht falsch zitieren, was sagt er? Ich sehe meinen Vater sterben, oder jetzt stirbt mein Vater.
Ja, ich sehe, in diesem Moment stirbt mein Vater.
Genau. Oder also er sagt einfach, das passiert jetzt gerade. So, und ja, das trifft trotzdem so hart in dem Moment, weil es auch noch mal so ein bisschen heraussticht irgendwie. Also unfassbarer Song. Und
was auch wieder eine andere Phase ist. Also ich meine, bei Bozza, wie gesagt, hatten wir jetzt mehrere Jahre später, bei Kimo kurz danach.
Ja.
Und Tua geht halt noch mal so in die Gegenwart quasi rein. Also in seinem Song passiert das hier und jetzt. Das ist einfach ultra heftig. Ich finde, er hat eine Zeile auch, also der ganze Song ist krass, aber eine Zeile, die ich auch, ich habe gestern gerade einfach Gänsehaut bekommen, mir haben Tränen in die Augen geschossen. So. Also ich habe jetzt nicht wirklich geheult, aber ne, obwohl ich gar nicht die persönliche Bindung dazu habe, einfach direkt Tränen in den Augen bekommen, wo er so erzählt, dass der Vater irgendwo zwischen Schlaf und Wach, zwischen Tag und Nacht ist und dass Tua die ganze Zeit neben ihm sitzt und einnickt, als wollte er ihn dort treffen, wo er gerade ist. Das ist einfach so mindblowing krass, total heftig einfach.
Und ich finde, also es gibt viele Songs, die mir eingefallen sind. Also ich habe auch eine Playlist mit etwas traurigen, nachdenklichen Songs, wenn man mal so seine melancholischen Momente hat, sage ich mal. Und da sind natürlich auch ein paar bei, die halt genau diese Thematik betreffen. Und unter anderem auch von sowohl von Prinz Pi als auch von Casper sogar zwei. Und was die alle so ein bisschen eint, die, über die wir bisher gesprochen haben, aber auch halt Prinz Pi und Casper, die beschreiben halt diese Erinnerungen und diese Vorgänge am detailliersten. So, das können die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und das finde ich gerade bei solchen Songs dann nochmal sehr entscheidend. Also klar, das macht jeder auf seine persönliche Art. Und da gibt es ja jetzt auch kein richtig und falsch. Aber wenn man sich dieser Person, die da verloren ist, fast schon nahe fühlt, obwohl man sie gar nicht kennt, weil die einem einfach auch so ein bisschen vorgestellt wird durch den Song und weil so ganz unique Geschichten oder eigene Erfahrungen mit dieser Person besprochen werden oder angesprochen werden, dann ist das schon sehr, sehr krass. Also dann hat man echt so das Gefühl, man lernt die Person dadurch ein bisschen kennen und dann versucht man sich ansatzweise in dieses Gefühl reinzuversetzen, wie es ist, dann diese Person zu verlieren. Einer der heftigsten Songs dabei, Laura von Prinz Pi. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder gehört hast.
Den habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Krass. Der ist jetzt auch schon 9 Jahre alt, ist von Rebell ohne Grund. Unfassbarer Song. Ich will fast gar nicht hier großartig zitieren oder zumindest den beschreiben, weil das nimmt so ein bisschen den Effekt, also wie der sich aufbaut über die Strophen und dann, ja, wo es dann halt zum Thema an sich kommt und wie sie gestorben ist, ist wirklich krass und ich will das hier gar nicht vorwegnehmen, aber quasi als er dann erzählt hat, wie sie gestorben ist, dann lässt er auch nochmal so Erinnerungen Revue passieren und dann gibt es nochmal so eine Art Outro. Ich kann mal eben gucken, ob es hier eine Stelle gibt, die ich zitieren kann. Also man kann fast das ganze Outro, wo das ein bisschen outfadet. Also er erfährt dann quasi, dass sie gestorben ist und dann klicken Stille bei klingelnden Ohren, so bin ich erfroren im inneren Norden, wie ich mich anschrie, wie sich alles zusammenzieht, wie mich jeder Mensch seitdem anklagend ansieht. Ich habe diesen Song hier schon x-mal geschrieben, x-mal verworfen, nie die richtigen Worte. Auch diesmal ist alles nicht perfekt genug. Ich fahr in Tokio durch Shibuya mit dem letzten Zug. In dem flackernden Neonlicht in der Scheibe sehe ich dich. Ich wäre gern da, wo mein Mädchen ist. Und das geht dann noch so weiter.
Ich finde es krass, die Line, die jetzt gerade dabei war, von wegen, ja, du kannst ja einfach nicht die richtigen Worte. Ja. Also, die Worte sind nie perfekt genug. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein krasser Anspruch, gerade bei so, also ich bin halt Fan von Tua und Kimo, ne? Hätte man vielleicht schon mal merken können. Ich frage mich, wie lange die dann für den Text brauchen, damit die denken, okay, der wird der Sache jetzt gerecht. Genau. Und ob die das dann auch noch ein Jahr später und 2 Jahre später denken, weil das ist ja einfach ein Thema, über das du dir auch danach noch sehr viele Gedanken machst, deine Gedanken, deine Einstellung dazu entwickelt sich vielleicht noch gerade.
Ja. Also man hat ja wahrscheinlich bei Songs als Künstler oder auch wenn man jetzt kein Musiker ist, generell bei kreativen Sachen so ein bisschen den Anspruch oder dass man denkt, das ist nie richtig und aber irgendwann muss man ja, das also muss nicht, aber irgendwann will man ja auch mal den Song releasen oder den Text veröffentlichen oder was auch immer, aber bei so einem Thema ist es dann ja nochmal 1000-mal krasser der Anspruch an einen selbst und will dieser Person und diesem Ganzen so gerecht werden. Ja, also hört euch auf jeden Fall auch Laura von Prinz Pi an. Ja, also wenn ich da schon dabei war, jetzt hier diesen Part zu zitieren, dann sagt er auch noch, wie oft ich versucht habe, dich um jeden Preis zu verdrängen, deine klassische Tiffany-Silberkette. Noch heute sehe ich in Menschenmengen manchmal deine Silhouette. Es ist ein tiefer Schnitt, wo du warst, doch irgendwas ist da, da ist kein Nichts, wo du warst, da ist Licht, wo du warst, ein Schimmer, ein ganz kleiner. Ich kann ihn sehen, sonst sieht ihn keiner. Wenn du auf der großen Party bist, reservier uns den besten Platz, dann reden wir über deinen letzten Satz. Ja, und nicht mal da ist der Song vorbei, es geht dann noch weiter. Also das meine ich halt mit diesen detaillierten Beschreibungen und doch fast schon perfekten Worten, wenn man das als Außenstehender so bewerten kann.
Ja. Um das Thema zuzumachen, würde ich jetzt noch eine kleine Brücke schlagen von der ersten Zeile, die Bozza hier in seinem Song hatte. Nämlich, ich erinnere mich nicht mehr, wie hat dein Essen geschmeckt. Was ja auch einfach eine krasse Sache ist, ne? Also du bist ja mit Gerüchen und Geschmäckern, die bleiben ewig hängen. So teilweise, du isst einfach irgendeine Frucht und denkst so, boah, krass. So, also ist bei mir so, dass ich dann denke, okay, denk an die alte Wohnung von meiner Oma oder so. Also komplett random, auf einmal werden irgendwelche Assoziationen ausgelöst. Und Jizzes hatte in seinem Song Hinterher für Mama auf Ebbe und Flut 2015 auch eine ähnliche Zeile. Immer gesagt, ist nicht gut, was du machst. Und trotzdem einmal, das war die falsche, und trotzdem nicht einmal Besuchstag verpasst. Ich meinte aber, keine Kohle, aber immer lecker essen da. Die Liebe in der Bolognese kannst du nicht mit Cash bezahlen.
Ja, die Zeile ist mir auch direkt in den Kopf gesprungen bei dem Song. Das ist so die Zeile, glaube ich, schlechthin, die einem damals aufgefallen ist und die mir bis heute hängen geblieben ist. Genau, das wäre noch ein Song. Ich zähle gleich noch ein paar Songs auf. Das soll hier gar nicht irgendwie wertend sein, aber wir können jetzt natürlich nicht alle Songs, die uns dazu eingefallen sind, und es werden dann wahrscheinlich immer noch nicht alle sein, das soll jetzt keinen schlechter machen oder weniger gut, aber wir können jetzt natürlich nicht alle so auseinander analysieren, gerade bei solchen Songs, wo man wahrscheinlich eine Stunde über die Lyrics reden und philosophieren kann. Aber ich wollte noch mal kurz auf Casper eingehen, den hatte ich hier gerade genannt. Der hat gleich traurigerweise zwei Songs, die dieses Thema behandeln. Einmal auf XOXO, sein ja fast schon Classic, kann man sagen, von 2011. Da hat er den Song Michael X, der ist einem verstorbenen Freund gewidmet. Und zwei Jahre später auf Hinterland hat er den Song Ariel auf Hinterland, habe ich schon gesagt. Der wiederum ist seiner verstorbenen Halbschwester gewidmet. Und ich konnte mich noch daran erinnern, dass er was in einem Interview dazu gesagt hat, und ich habe es tatsächlich wiedergefunden, in einem Specs-Interview von 2013 hat er, unfassbar, also wenn man das jetzt liest, mit einmal ploppten Parallelen zur letzten Platte auf, die null geplant waren. Damals hat sich ein Kumpel umgebracht, dieses Mal ist eine Halbschwester von mir gestorben. Und dann waren das eben die Sachen, über die ich auch reden wollte. Vielleicht kann ich ja auch nur traurig. Und dann ist die Frage, willst du über den Tod deiner Schwester sprechen? Das war sehr dramatisch. Sie war erst Mitte 20, hatte Drogenprobleme, war ein bisschen vom Weg abgekommen. Kurz vor ihrem Tod ging es ihr aber wieder gut. Sie kam frisch aus der Reha, hat sich um ihr Kind gekümmert und ist auf dem Weg zur Kita mit dem Auto verunglückt.
Ach du Scheiße.
Also das ist so, wenn man die Songs hört, ne, und dann noch so manchmal Hintergrundgeschichten dazu erfährt, ja, auch wieder fehlen einem die Worte.
Zu hart. Ja, was mir noch eingefallen war hier die Geschichte von Capo und Haftbefehl, deren Vater sich ja auch umgebracht hat, schon relativ früh. Ja. Und da muss ich an Capos Intro von Alles auf Rot denken, wo er dann rappt und plötzlich stand Mama ganz allein mit ihren Jungen, drei Löwen gingen auf Jagd für die Königin des Dschungels. Das ist auch so eine Line, die bleibt bei mir komplett hängen.
Ja, und später rappt er dann noch auf dem gleichen Song auch unfassbar emotional, also wie er das dann auch rappt. Ich muss jetzt aus dem Kopf heraus machen. Und von klein auf mich dann schon in die Manhattan Gang, weil mein Vater und sein bester Freund sich einfach erhängen. Also sogar doppelter Schicksalsschlag. Ein paar waren mir noch aufgefallen oder eingefallen. Also wir hatten ja jetzt hier OG Kimo erwähnt, Tour mit Vater, Casper sowohl mit Michael X als auch mit Ariel, Prinz Pi mit Laura, dann Bowser mit Langhair, auch an seinen verstorbenen Vater auf dem Album Fieber, kam auch 2019. Genau, Jizzes mit Hinterher auf Ebbe und Flut für seine Mutter. Casey Rebel mit dem Song Hasso auf dem gleichnamigen Album, was auch 2019 kam, wo eine Strophe oder wo das ganze Lied eigentlich so einmal um seinen frisch geborenen Sohn geht und um seinen kurz danach verstorbenen Vater. Dann Shindy mit Oma auf NWA von 2013. Und AZ und Albi ganz frisch Papa auf dem Fast Life Album. Fast Life 2 Album, der letzte Song. Ja, also da fallen einem doch dann sehr viele Beispiele ein. Oder was heißt Beispiele?
Und natürlich
sehr viele Songs fallen einem da ein.
Geran von Trettmann. Ist jetzt nicht für einen Vater oder die Mutter, aber boah, heftiger Gänsehaut-Track, Alter.
Nee, aber ich hatte hier jetzt auch Casper erwähnt mit einem guten Freund, der verstorben ist, oder mit seiner Halbschwester. Bei Geran von Trettmann geht es halt auch um einen guten Freund von ihm, der verstorben ist.
Alright, ey, lass uns mal zu erfreulicheren Themen kommen.
Ja, also schwere Kost hier direkt mal zum Einstieg, aber trotzdem checkt auf jeden Fall den Song aus von Bozza und gerne auch die anderen Songs, die wir hier genannt haben. Vielleicht nicht unbedingt natürlich, wenn ihr gerade in guter Stimmung sein wollt, aber gibt's auf jeden Fall sehr hörenswerte Lyrics und Emotionen pur und auch gerne mal Gänsehaut oder die ein oder andere Träne bei den genannten Tracks.
Jawohl.
Yes, das war's mit Bozza und Elbe. Und wir kommen jetzt zum Spotlight-Produkt von Teufel. Und Clark, du kennst ja auch noch Fede, ne? Ein guter Freund von mir, der auch Mucke macht. Schöne Grüße an der Stelle erstmal an Fede. Wir wohnen seit ein paar Monaten lustigerweise auch im selben Haus. Jedenfalls hat Fede heute auch einen neuen Song rausgebracht namens Bonbon. Checkt das auf jeden Fall aus. Und anlässlich...
Hey, Happy Release Day
an der Stelle. Happy Release an Fede. Und anlässlich dieses Releases macht er heute auch so eine kleine Pop-Up-Konzertaktion hier in Berlin. Natürlich alles Corona-gerecht. Und dabei nutzt er den Teufel Rockstar. Also fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Lustigen Zufall, als er mir vor ein paar Tagen erzählt hat, dass er sich den Rockstar dafür besorgt hat. Denn der ist passenderweise auch unser Spotlight-Produkt in dieser Woche. Und Fede hat sich den Rockstar nicht ohne Grund zum Performen ausgesucht, denn der Rockstar ist ein extrem starkes, mobiles Event-Soundsystem für große Flächen, auch im Freien, mit einem maximalen Schallpegel von krassen 121 Dezibel. Er gehört damit zu den stärksten mobilen Bluetooth-Speakern überhaupt. Und der Rockstar hat sogar ein integriertes Zweikanal-DJ-Mischpult mit Klangregelung, Crossfader und Vorhörfunktion. Außerdem 2 Stereoeingänge, Anschlüsse für Instrumente und Mikrofon und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Zudem ist der Rockstar koppelbar mit einem weiteren Rockstar für noch mehr Power und echtes Stereo. Da sollten also wirklich keine Wünsche offen bleiben. Also, checkt den Rockstar und alle weiteren Produkte auf teufel.de und in den Teufel Stores ab und folgt natürlich der teufelxhiphop.de Playlist auf Spotify. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs und Folgen von Release Friday. Und wie gesagt, gerne auch mal in Fedes neuen Track Bonbon reinhören. Gibt's auch ein schönes Video dazu.
Ja, dann kann heute Abend aber nichts mehr schief gehen.
Yes.
Mit dem guten Rockstar.
Werde ich später auch noch vorbeischauen.
Ja, viel Spaß da schon mal.
Merci.
Und ich habe heute einen Song serviert bekommen, den ich sehr gerne auf so einer Anlage hören würde. Wir kommen zu Optimane. Eine kleine B heißt der Song, wurde produziert von Bobby Sun, der unter anderem sonst hauptsächlich für die 102 Boys produziert. Und ja, der Joke, der in diesem Song so die zentrale Rolle spielt, den kann man vielleicht schon im Songtitel erkennen. Eine kleine B, Wörter werden halt abgekürzt durch Buchstaben. Und das wird in einem Song durchaus hier und da mal auf die Spitze getrieben. Ich bin da jetzt unter der Woche schon über Umwege dran gekommen und konnte den hören und dachte mir so, nice, das ist schon ein Hit, und hab den dann nochmal gehört und nochmal und nochmal und nochmal und dann auch meiner Freundin gezeigt, und nach 3 Mal fand ihn auch ganz gut. Und heute ist er jetzt halt rausgekommen. Jonas, hast du auch reingehört?
Ja, ich habe reingehört.
Das ist nicht ganz dein Ding, ne?
Nee, es hat sich dann auch auf reingehört beschränkt.
Okay, ja, ich habe den auch ein paar Leuten gezeigt, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie den feiern würden, weil wir weitestgehend einen sehr deckungsgleichen Musikgeschmack haben. Aber das Ding ist auf jeden Fall polarisierend. Was ja jetzt erstmal nicht verkehrt ist für einen Song, ich feiere den extrem. Es ist schwer, daraus was zu zitieren.
Ja, ich lasse dich einfach reden, weil ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, leider.
Also, im Prinzip geht's auch nur um Sex und Drogen. Und es ist so ein bisschen, ist ein bisschen Area Codes-mäßig so. Also, hat mich daran erinnert von Ludacris und Nate Dogg. Von wegen, ich habe eine kleine B in einer anderen S. B steht wahrscheinlich für Birne, Bitch. Und S halt für eine Stadt. Und ich könnte jetzt versuchen, Lines daraus zu zitieren. Bei einer werde ich es auch versuchen.
Was druckst du denn so rum jetzt hier mit diesen Lyrics?
das ist schwer. Am Ende vom ersten Part ist, glaube ich, mein Lieblingsteil des Songs. Da sagt er, deine M und L und H mich am R. D in K. Deine M ist eine
Das ist ja witzig. Ich sehe dich ja gerade dabei über, über FaceTime. Also ist nicht nur lustig zu hören, sondern auch lustig mich zu sehen. Niemand hat jemals so gut Lyrics zitiert, wie du es hier gerade seit einer Minute versuchst.
Okay, nice. Das nehme ich dann einfach mal als Kompliment, auch wenn's, wenn man vielleicht leicht die Ironie raushören könnte.
Ticken Ironie dabei.
Aber der Song macht auf jeden Fall richtig Bock. Also der treibt richtig geil nach vorne, ist sehr basslastig produziert, relativ minimalistisch. Wenn man den Humor feiert und einen Song haben möchte, der abseits von lyrischen Konvention funktioniert, dann möchte ich euch heute allen ganz gerne eine kleine B von Optimane empfehlen. Meine Freundin hat es auch schon Buchstabenlied genannt. Das fand ich auch ganz süß. Das klingt nach so einem Song, mit dem so Kinder das Alphabet lernen können.
Ja, weiß nicht, ob das inhaltlich hier, ob das dann so gut ist, aber.
Ja klar, du kannst ja, ne, die Wörter werden ja nicht ausgesprochen, du kannst ja daraus was ganz anderes machen. Der Tobi meinte, also ein Homie von mir meinte auch, Was für das Video auch ein geiler Joke eigentlich gewesen wäre, wenn er halt, er rappt eine kleine B in einer anderen S. Und du siehst dann halt eine Birne und eine Schale oder so. Eine kleine Birne in einer anderen Schale. Weißt du? Und dann so die ganze Zeit diesen doppeldeutigen Humor. Das wäre natürlich nochmal ein weiterer Spin gewesen, aber das Video und der Song sind auch so extrem unterhaltsam.
Ey, wo wir vorhin bei Kindheitserinnerungen und so Fetzen waren, ich weiß, also das ist jetzt hier die perfekte Brücke, die wir geschlagen haben.
Hast du jetzt Bock auf bekommen, dich zu fetzen?
Nein, nein. Aber ich kann mich noch erinnern, es gab mal irgend so einen Joke, also was heißt Joke? Es gibt doch manchmal so Kinderblödelei-Texte. So die, also wie jetzt zum Beispiel, Tomate. Ja, so, dein Pimmel kann Karate. So, das war jetzt auch das Erste, was mir eingefallen ist. Und es gab mal irgendwie.
Voll die Beleidigung also, auch, ne?
Ja, nee, eigentlich volles Kompliment.
So, so voll der nice Pimmel eigentlich.
Es gab mal irgend so einen Text, ich krieg den gerade echt nicht mehr zusammen, aber der hat auch nach so einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Man hat immer einen Satz angefangen und der endete dann also auf ein Wort, eigentlich auf ein versautes Wort, aber es wurde dann ersetzt durch ein anderes harmloses Wort, was genauso Sinn gemacht, also nicht genauso, aber was auch Sinn gemacht hat. Also der Text hat rein inhaltlich funktioniert, aber man wusste eigentlich, soll da so versauter Saukram drauf stattfinden.
Das ist irgend so ein Wochenend-Freizeitsong, den dann so Erzieher immer gesungen haben für die Kinder oder so, ne?
Ja, oder mit den Kindern zusammen. Ich weiß auch nicht, man hat irgendwie, schnappt man das dann irgendwo auf und dann erzählt man es dem und haha, das ist total lustig. Und Gott weiß warum, ich habe den dann vor meiner Mutter gesungen. Und meine Mutter ist auch noch Grundschullehrerin, also die ist so ein bisschen gewöhnt, dass sie auch ein paar Problemkinder hat. Und dann, jedenfalls weiß sie noch, also ich weiß noch genau die Szene. Ich saß auf der Terrasse, hab das so gesungen, ich war in der Grundschule. Und dann meinte sie so, ja, weißt du denn, was das auch wirklich bedeutet? So, und ich so, ja, so voll die komische, weirde Situation. Und da musste ich gerade dran denken, ja, so, keine Ahnung, warum ich so, mich da jetzt noch dran erinnern kann, aber passt wieder zu dem, dass man sich manchmal so an so schemahafte Szenen noch erinnern kann.
Ja, guck mal, das fügt sich alles zusammen hier heute in der Sendung.
Das ist eine davon.
Ja, ich habe heute jede Menge bekommen. Ich weiß nicht, wir haben noch einen Elefanten im Raum, glaube ich, über den du gerne sprechen würdest.
Ja, wir haben noch zwei Elefanten im Raum. Der eine Elefant heißt Kalim. Und der hat heute MVP gedroppt. Ein Album, auf was ich mich, wie man hier in den letzten Wochen hier und da raushören konnte, wenn man genau hingehört hat, hätte man sich denken können, oh, der Jonas, der findet Kalim, glaube ich, ganz gut. MVP ist draußen. Ist für mich jetzt schon, also war im Vorfeld für mich klar und ist auch jetzt, wo das ganze Album draußen ist, klar. Top 3 an besten Deutschrap-Alben dieses Jahr. Ist gerade in harter Konkurrenz zu UFO. Also UFO hat für mich bisher das krasseste Album dieses Jahr gebracht. Hafti fand ich auch sehr, sehr nice, aber UFO noch einen Ticken nicer. Aber Kalim, boah, ich tue mir gerade schwer, aber ich denke, die dürfen so die Top 3 unter sich ausmachen, wenn es bei mir jetzt um die besten Deutschrap-Alben geht. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, das interessiert mich aber gerade nicht. Reezy habe ich auch sehr gefeiert, kam ja auch vergangene Woche. Aber bleiben wir bei MVP. Es sind wieder 12 Songs, wie immer bei Kalim. Dieser rote Faden zieht sich ja bereits durch seine gesamte Karriere. Inhaltlich hauptsächlich Geflexe und ein paar Street-Zeilen. So, ich weiß, der ist für dich jetzt nicht so viel zu holen. Aber der Vibe, der.
Ach, ich find Kalim ja prinzipiell auch nice. Ich mag seine Stimme, ich mag auch seine Art zu rappen und die Kombination mit Baba ist halt immer krass. So, aber ich habe halt bis jetzt bei dem Album, ich fand die Alben davor irgendwie, haben die mich mehr abgeholt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anders war bei ihm, ob da vielleicht ein bisschen weniger diese melodiösen auf Ohrwürmer und so weiter. Da waren auch immer so punktuell diese Ohrwürmer drin. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, hier ging es mehr darauf. Ich habe heute auch einmal reingehört und mein erster Eindruck war besser, als ich den von den Singles hatte. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nö, also das Format lebt ja auch davon, dass nicht nur ich rede. Und soll ich sagen. Genau, also ja, viel Geflexe, paar Street-Zeilen. Aber um den Satz zu Ende zu führen, so der Vibe, der Sound und einfach Kalims Performance, wie er rappt, seine Stimme da drauf, seine Flows, wie die Songs aufgebaut sind, weil die sind jetzt vielleicht nicht immer beim ersten Hören total anders aufgebaut, aber da sind doch sehr viele Feinheiten, wie er einfach Songs anders aufbaut. Das ist halt nicht nach Schema F. Und das Ganze macht das halt für mich wett, dass da jetzt nicht inhaltlich so mega viel zu holen ist. Von den ersten 5 Songs kannte man bereits 4. Also wenn man die ersten 5 Songs hört, dann kriegt man hauptsächlich Singles zu hören. Da waren 4 schon von draußen. Der einzige neue, in Anführungszeichen, darunter ist White Buffs mit Reezy. Sehr, sehr nicer Track. Die Hook ist von Reezy. Gibt's auch ein, da spricht er auch drüber, meine ich, im Interview mit Aria. Ich glaube, da kamen Schnipsel sogar raus, die Tage zu, wo die über diese Hook sprechen. Also White Buffs mit Reezy, sehr gut dort eingesetzt. Die beiden funktionieren ja eh super miteinander. Sowohl auf dem Nemo-Album als auch auf 0 auf 100 von Kalim, was letztes Jahr kam. Wohin du willst, hat mir auch schon extrem gut gefallen. Dann gibt's allerdings 4 neue Songs und auch wirklich 4 Bretter da zu hören, nach den ersten 5, von denen man 4 kannte. Dann kommt Baby und dann nochmal 2 neue Songs. Also 5 von 12 kannte man im Vorhinein, aber man kann sich so quasi so ein bisschen dadurch, wie die angeordnet sind, kann man so ein bisschen hören, erst Singles, dann vieles Neue, dann nochmal Baby und dann nochmal 2 neue Singles. Und es gibt auch wieder einige Querverweise darauf, die mir jetzt aufgefallen sind. Wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen, ich glaube bei Drop Top war das der Fall, wie auf 0 auf 100 quasi auf jedem Song Referenzen zu einem anderen Song auf dem Album drauf sind. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hier auch so komplett durchgezogen hat, das Album ist ja heute erst rausgekommen, aber hier und da sind mir welche aufgefallen, unter anderem auf Pop Smoke, rappt er deine große Liebe unterm Cockpit, sie ist offen wie ein Moshpit, und auf Drop Top rappt er, Drop Top, frisch aus Bottrop, fahre vor, deine große Liebe kriegt einen Kollaps. Das war mir unter anderem aufgefallen. Dann Encro und Laika erwähnt er mindestens auf Drop Top, White Buffs und auf Pop Smoke, also auf gleich.
Was erwähnt er da?
Encro, das ist so ein
locker irgendeine Marke von irgendwelchen Luxusgegenständen, deshalb kenne ich es nicht.
Nope. Encro, ich wusste auch nicht, was es ist. Ich glaube, Kalim hat da schon öfter drauf gerappt, nicht nur auf dem.
Dann Album. Irgendein es ist ein Medikament. Das
hat was mit Ticken zu tun. Und zwar okay. Ist das ein Krypto-Chat-Dienst, also so, wo so ein Chat-Dienst halt nicht wie WhatsApp, wo jedermann mal eben sich reinhacken kann.
Ja, Kalim gibt wieder Infos, so wie sein Mittelsmann in Alicante, jetzt wird auch noch geleakt, mit welcher Währung und in welchem Internetforum.
Ja, und Leica ist ja, also Leica Mobile ist ja dieses Telekommunikationsunternehmen, von dem sich dann vermutlich die SIM-Karten besorgt werden. Und der hat auch einen ganzen Song, der Leica heißt. Auf dem Album, und da ist auch ein Feature drauf, und zwar mit
YY?
Nee, mit Bendo Baby Levo, der neben dem gerade von dir erwähnten YY ein weiteres überraschendes Feature ist. Kannte man jetzt, glaube ich, gar nicht vorher, oder?
Nee, kannte ich beide vorher nicht, und mein Hip-Hop.de, 5 Jahre Hip-Hop.de Gedächtnis würde mir jetzt sagen, macht er vielleicht bald ein eigenes kleines Label auf und pusht dann da die beiden Leute?
Könnte sein. Interessanter
Gedanke. Einfach mal komplett ins Blaue herein vermutet jetzt.
Ja, also
könnte natürlich auch komplett falsch sein.
Der YY ist zweimal drauf übrigens. Ich glaube übrigens, bei Spotify ist da definitiv die falsche Artist-Page verlinkt, weil da kommt man zu einer Band, die jetzt, glaube ich, nicht auf Kalims Album stattfindet. ja, also neben Luciano und Reezy sind das die weiteren Features. Also klar, Luciano und Reezy braucht man ja keinem erklären, wer das ist. Aber YY und Bendo Baby Levo wurden auch, glaube ich, erst so quasi mit dem Bekanntmachen der Tracklist announced. Und die kamen Mittwoch, glaube ich, also jetzt kurz vor Album-Release, hat er erst bekannt gegeben, dass da noch weitere Features drauf sind. Die aber ihr Ding echt gut machen, also die sind da gut drauf platziert. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass da jetzt so unerwartete Features drauf sind, weil Kalim, glaube ich, auch sehr drauf achtet, wer bei ihm stattfinden darf auf Alben und wo er auch stattfindet als Feature. Ist ja jetzt nicht so, dass der endlos Songs raushaut und ständig überall gefeatured ist oder selbst Features sich ranholt. Insofern überraschende Features, die aber, wie gesagt, finde ich, passend eingesetzt sind. Apropos Reezy, den hatte ich gerade schon angesprochen, der ist ja auch direkt eingestiegen bei Weißwein und Heartbreaks mit 1+1. Ich hatte hier übrigens fälschlicherweise letzte Woche immer von 1 und 1 gesprochen. 1 und 1 hat dann aber doch eher was mit Leica zu tun. Zumindest selbe Branche.
Grobe Richtung.
Aber genau, 1+1 hatten wir darüber gesprochen. Es geht direkt los mit einem, in Anführungszeichen, richtigen Song und nicht irgendwie so ein Intro zum Warmwerden. Ja, und Kalim macht dann noch eine Spur härter, der steigt halt ein mit Drop Top, ist auf jeden Fall auch mal ein radikaler Opener. Und der letzte Song ist auch ordentliches Brett, auf jeden Fall. Brandneu heißt der, und der geht auch gut nach vorne. Also hier ist nicht groß irgendwie mit Introducen und dann mit schön entspannt ausfaden, sondern Kalim macht kein Pardon. Und auf dem Outro ist auch noch eine kleine Luciano-Adlib. Also der ist nicht gefeatured, der ist einfach so als Adlib. Und als Feature ist er dann auf Saint Laurent zu finden.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auch Trappers und Drillers ganz cool fand, auch wenn ich den Songtitel irgendwie, ich weiß nicht, der Songtitel, ich muss dann denken an PA Sports, der 2015 sagt, auf einmal ist jeder ein Trapper. Ich weiß nicht, Trapper ist für mich ein komisches Wort, einfach um Rapper zu bezeichnen. Und Driller, weiß ich nicht, vielleicht bin ich nicht cool genug, um das zu checken, so, aber keine Ahnung. Aber der Song hat auf jeden Fall richtig gut geballert, vor allem wieder beat-technisch, also Bava-Typ, einfach krank, so. Und Wow fand ich auf jeden Fall auch cool. Da ist YY mit drauf.
Genau.
Hat auch richtig gut geknallt. Also, ich fand da schon, die Beats, die da drauf sind, der Sound ist äußerst nice.
Ja, Trappers and Drillers hat mir auch, glaube ich, mit am besten gefallen von den neuen. Und obwohl, White Bus mit Reezy feiere ich auch sehr. Brandneu geht halt auch noch mal richtig in die Fresse, wie ich gerade meinte. Zu Pop Smoke, das ist so ein bisschen hittiger. Kam auch heute noch mal ein Visualizer raus, also kein richtiges Video, sondern so Animation von keinem Geringeren als Anthony Todisco. Checkt auf jeden Fall mal sein Instagram ab. Komplett geisteskrank, was der macht. Also, der hat auch das Cover gemacht jetzt hier zur MVP. Hat generell einige Sachen in letzter Zeit für Deutschrapper gemacht. Unter anderem auch
mit Rin zusammengearbeitet.
Genau, mit Rin für das Nimmerland-Cover. Der hat das für Shindy einige Sachen gemacht. Unter anderem das Single-Cover zu 554. Der hat Tour-Visuals für Shindy gemacht, die auch richtig nice aussahen. Für Flair hat er, glaube ich, auch was gemacht. Und wenn euch das noch nicht reicht als Referenzen, er hat unter anderem Animationen und Designs gemacht für Nike, für Adidas, für Puma, für Samsung, für Versace, für Foot Locker und für Will Smith. So.
So, hier könnte ihre Marke stehen.
Ja, also checkt auf jeden Fall mal sein Instagram ab. Unfassbar, was er da animiert. Sieht schon sehr, sehr wild aus. Sehr knallig und bunt immer alles, aber auch krass animiert. Sehr kunstvoll. Eine Sache wollte ich gerade noch sagen. Aber was war es denn? Ich glaube, ach so, genau, weil du gerade Bava ansprachst, den man natürlich erwähnen muss, wenn man über ein Kalim-Album spricht. Da hatte uns freundlicherweise ein User, als wir den, also wir bringen ja mal YouTube-Teaser aus der Release-Friday-Folge jede Woche. Und da hatten wir einen Teaser zu Drop-Top, müsste das gewesen sein. Und dann schrieb einer in den Kommentare, der heißt Bauer und nicht Bava. Nein. Heißt er nicht. Also, das sei hier nochmal erwähnt, denn Kalim rappt auf, jetzt hier auf Brandneu, auf dem Outro. Wo ist es denn? Rappt er, sagt meinem Label, ich will eine Mio für ein weiteres Album von Kalim und Bava. Also, erstmal diese Forderung finde ich.
Edgy Badgy, wir haben recht gehabt.
Diese Forderung finde ich gut. Bin ich auch für, gib dem gerne eine Mio und neues Kalim-Album nehme ich immer gerne und ich fand auch gut, dass er damit nochmal quasi selbst bestätigt hat, dass er Bava heißt und nicht Bauer. So.
Ja. Ich weiß nicht, was jetzt der zweite Elefant war, der hier noch im Raum steht, aber ich hätte noch einige Untergrundmenschen, mehr oder weniger Untergrund, die ich hier auf jeden Fall ganz gerne droppen würde. Ist das jetzt der Zeitpunkt?
Das ist der Zeitpunkt. Stage is yours. Ich ziehe mich zurück und lasse dann den zweiten Elefanten von der Leine.
Also einmal haben wir ein anderes Produzenten-Rapper-Duo, die ähnlich wie Kalim und Bava quasi die ganze Zeit zusammenarbeiten. Anzu hat nämlich diese Woche Honda gedroppt, der schon als Hörprobe seit ein paar Wochen im Netz kursiert hat. Fand ich richtig, richtig krass, als ich die Hörprobe gehört habe. Produziert, wie immer, von Kato, der hier. Boah, so, hast du den Song gehört? Das hat mich so ein bisschen erinnert an, wenn du im Baumarkt bist oder so und dann an so eine richtig dicke Metallplatte haust. Weißt du, und die dann so Resonanz gibt. Honda von Anzu.
Nee, ich leider nicht geschafft.
Also, es hat für mich so ein bisschen, das kommt nur ganz selten in einem Song. Immer so ab und zu kommt wieder dieser Sound da reingeflogen. Und der hat halt wirklich sowas voll Metallisches. Also ich würde fast sagen, der hat so einen leichten Grime-Geschmack, aber dafür ist es wieder nicht synthetisch genug. Das klingt fast schon wie ein organisch aufgenommener Sound. Also richtig, ich feiere einfach. Und der hat auch mit so die härtesten Drums und Bässe, die du gerade in Deutschrap kriegst, der Kato. Das ist auf jeden Fall wieder sehr feine Sache, auch schön visualisiert. Dann haben wir zweimal sehr authentischen, zeitgemäßen Straßenrap heute bekommen. Einmal von Rap-Kreation mit Ron 36 und der Song heißt Stand By. Der hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und Louvre 47 mit Banks und Chapo, nicht von den 102 Boys, haben Teufelskreis rausgebracht auf einem Beat von Dienst und Schulter, hier Kölsche Jungs. Die beiden, also wer zeitgemäßen, authentischen, echten Straßenrap haben möchte, mit Lyrics, in denen auf jeden Fall auch Herz steckt, der kann da mal reinhören. Und wer lieber ein bisschen East Coast inspirierten Boom-Bap, Kopfnicker, Straßenrap-Sound haben möchte, der ist heute bei V zum I. Name war mir bisher auch unbekannt, aber über Haze habe ich den dann mitbekommen. Haze ist da Feature drauf, V zum I featuring Haze, Giftgrün ist heute rausgekommen. Und einer meiner absoluten Favoriten heute, Johnny Suave mit Jake Pot.
Ja, Newcomer den habe ich gehört und auch sehr gefeiert.
Nice. Dann erzähl mal was. Was fandst du denn gut da dran? Wenn ich einen Song vorschlage und du findest ihn gut, dann interessiert mich auf jeden Fall, was da passiert ist.
Da musst du die Chance nutzen. Ja, schöne Grüße erstmal an Johnny Suave in Frankfurt. Wir haben uns letztens gesehen, er war hier in Berlin. Weil er wiederum ist auch befreundet mit Fede. Und da hatten wir uns gesehen. Sehr, sehr korrekter Typ. Absolut sympathisch. Nicer Dude. Deswegen Shoutouts gehen raus. Und er macht auch geile Mucke. Ich finde den Track, der ist jetzt aber nicht von ihm, der ist von einem Produzentenprojekt, glaube ich, ne?
Genau. Das ist die erste Single aus dem Producer-Tape Berbere von Jake Pot, das nächste Woche, glaube ich, erscheint.
Ja, ich finde einfach, wenn man das Video dazu schaut, passt einfach vom Vibe her so sehr geil, düster, rough, recht reduziert produziert, aber auch auf eine andere Art und Weise. Also, ich habe den nur zweimal gehört. Ich kann jetzt hier nicht komplett das detailliert auseinandernehmen. Mhm. Aber trotzdem verspürt man so einen Vibe. Ich finde, also es kommt ein ganz geiler Beat-Switch, aber ich finde den ersten Part noch ein bisschen besser, weil dann irgendwie noch etwas mehr anders ist. So, der hat mich irgendwie noch mehr abgeholt. Und trotzdem hat er auch nice Lines. Und sein Flow, er hat einen sehr heftigen Flow, finde ich. Und der ist manchmal gefühlt fast Offbeat, weil seine Zeilen etwas vollgepackt sind. Also er versucht auch was zu sagen, so, er stopft jetzt nicht einfach irgendwie voll, aber es ist wohl gewollt so geflowt, also man hört, er ist im Flow, er ist nicht Offbeat, man denkt manchmal so, jetzt rutscht er weg, so, aber er ist immer noch genau drin, so, und er ist schon sehr eigen, wie er darauf rappt, also es kann nicht jeder Rapper mal eben so.
Safe, ich habe bei dem nämlich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich gar nicht checke, wie krass das ist. Also, weißt du, da sind so innerhalb der Lines und dann teilweise über mehrere Lines hinweg irgendwelche Wörter, irgendwelche Sounds in den Wörtern. Ich weiß jetzt nicht mehr, Assonanz oder Dissonanz oder so, wie das im Deutsch-LK dann hieß, was sich halt über mehrere Zeilen erstreckt und dann hat der geile Reimschemata und so weiter und sagt dabei auch noch gute Sachen so. Deshalb, keine Ahnung. Also wahrscheinlich kann ein Rapper, könnt ihr sagen, was jetzt genau daran krass ist, aber man merkt auf jeden Fall, dass der unweigerliche Skills hat.
Ja.
Und ja, der erste Part, ich finde, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon zu oft über irgendwelche Leute gesagt habe, aber ich finde, der kriegt es ganz gut hin, beziehungsweise jetzt in dem Fall auch Jake Pot, der Produzent, diese so einen gewissen 90er-Flavor in die Gegenwart zu übersetzen. Mhm. Also, dass man hat so ein bisschen diesen Kopfnicker-Flavor, aber das ist halt trotzdem alles sehr modern inszeniert, so vom Sound her.
Ja, voll, und das ist für mich die große Kunst. Also, ich bin halt kein Fan von diesem ewig lange immer allem hinterher trauern und also, oder so, dass man bei manchen das Gefühl hat, die akzeptieren nicht, dass halt so sich Musik wandelt, dass die Künstler sich wandeln, dass die Einflüsse andere werden. Also klar, ich habe auch immer mal wieder Bock auf Oldschool-Vibes und Kopfnicker-Beats und so, aber ich finde es halt umso geiler, wenn du es halt schaffst, beides zu verbinden. So einen modernen Ansatz, einen eigenständigen Ansatz und trotzdem so Rap-Heads glücklich zu machen, aber dabei auch modern zu sein, dass man nicht denkt, ja, okay, der will jetzt einfach wieder 2002 sein. Und das ist hier halt auch gar nicht der Fall. So ist es absolut Rap-Rap, so man hat Bock da zuzuhören als Rap-Fan, man kommt zum Kopfnicken. Und trotzdem ist es aber nicht irgendwie, als wäre man jetzt auf irgendeiner Jam Ende der 90er, sondern der funktioniert halt genauso 2020.
Ja, und nach dem Beat-Switch weiß man, also nach ungefähr anderthalb Minuten merkt man dann dass es, also spätestens da merkt man, dass es 2020 ist. Da kommen dann so hektische Hi-Hats dazu und das Ganze wird ein bisschen trappiger, würde ich sagen. Und sind auf jeden Fall auch Lines dabei, wie du schon eben meintest, man hat Bock, dem zuzuhören. Eine war zum Beispiel, mehr Tracks über Marken als Promo-Picks bei einer Insta-Bitch. Wenn ich Bitch sage, meine ich niemals Frauen, meine Mom hat mich Respekt gelehrt. Scheint leider so, als hättest deine nicht. Mhm. So und so, guck mal, du hast jetzt gemerkt, ne, so wie ich es jetzt vorgetragen habe, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, das reimt sich gar nicht.
Also ich fand es schon krasser.
Das war schon heftig,
generell,
ne? Ich
hab
schon
mies weggeflowt, den Gianni. Wenn wir hier rezitieren, wir sind immer richtig am Flow noch.
Ja, nee, aber da merkst du dann auch, welche Kunst halt da drin steckt, das so zu rappen, wie es gerappt ist, damit es auch gut klingt. Und nicht, weißt du, wenn ich es jetzt einfach nur vorlese, und auch wenn die Sachen sich irgendwo reimen, man checkt es dann trotzdem nicht, wenn ich es vorlese. Aber fand ich halt ganz cool, dass er benutzt halt das Wort Bitch und sagt dann direkt danach so, ja, nee, so aber nicht gemeint, ne, sondern er meint wahrscheinlich dann irgendwelche Rapper oder so. Und was ich auch ganz geil fand,
oder halt einfach, 2 Millionen. Einfach als Beleidigung so halt.
Ja. 2 Millionen Follows, bist auf Insta bisschen witzig. Was machst du mit der Power Flexen mit Chias und Gibbets? So, als so von wegen, um zu sagen, okay, guck mal, wenn ich 2 Millionen Follower hätte, ich würde denen was erzählen und nicht einfach nur meine teuren Klamotten zeigen und so weiter.
Ja.
Was ja jedem selbst überlassen ist, kann jeder machen, wie er will, aber wäre auch eher ein Fan davon, wenn man so eine Reichweite hat, was ja de facto Macht ist,
die ab und an auch mal Ausmaß
zu nutzen. Ab und an, ja.
Video dazu auch sehenswert, ganz cool, haben sich ein Taxi besorgt und cruisen damit rum und sind auch zwischendurch im Studio. Video dazu von Claudio Strapinski, ich weiß nicht ganz genau, wie man ihn ausspricht. Ja, aber checkt es auf jeden Fall ab von Jakepot und Gianni Suave, Newcomer Forever. War's das mit deinen Underground-Dingen?
Ja, und inzwischen bin ich auch drauf gekommen, wer der andere Elefant ist.
Ja, dann sag mal.
Nämlich Loredana. Sie hat diese Woche ihr Comeback gegeben.
Genau, Loredana ist zurück. Ja, ich glaube, da muss man jetzt Rap-Hörern, Rap-Verfolgern nicht großartig erklären, was in den letzten Monaten da so alles passiert ist. Und dass der ein oder andere ein Problem mit ihr hatte. Ist jetzt zurückgekehrt.
Oder immer noch hat.
Einmal unter der Woche mit ihrem Intro. Ich glaube, Montagabend, von Montag auf Dienstag kam das raus. Produziert von Mixi und Dietz. Video dazu von Felix Aaron, der übrigens auch das Video zum Song gemacht hat, der heute erschienen ist. Das eine hat aber mit dem anderen relativ wenig zu tun. Aber ein bisschen können wir auch noch drüber quatschen hier. Also vielleicht kurz zum Song, der heute rauskam. Der ist gefeatured Delara, hatte mir vorher nichts gesagt, ist eine norwegisch-iranische Sängerin, unter anderem auch als Amanda Delara oder Delara, ich weiß leider nicht genau, wie man sie ausspricht, tritt aber auch unter Amanda Delara auf. Ich war ein bisschen verwirrt erstmal, weil ich finde ihre Stimme, also sie steigt ein, soweit ich weiß, ist etwas dünn auf dem Song und sie hat auch eine recht undeutliche Aussprache, also sie rappt auf Englisch, aber ich brauchte echt einen Moment, um das zu erkennen.
Ich dachte erst, es wäre irgendwie Französisch oder Italienisch irgendwie.
Ja, voll. Also ich glaube, es sind auch zwischendurch französische Zeilen. Ich habe den Song jetzt nicht so mega, ich glaube so 2-3 Mal gehört, aber
ich habe ein halbes Mal
gehört. Als ich ihn das erste Mal gestern Nacht gehört habe, war ich erstmal echt ein bisschen verwirrt, weil ich gar nicht direkt sagen konnte, welche Sprache das ist. Dann kommt aber Loredana drauf, die finde ich wesentlich präsenter auf dem Song, also die knallt auf jeden Fall mehr, vor allem wenn der Bass reinkommt, also das ist echt stark produziert von Sondre, ballert auf jeden Fall und vor allem die Hook kommt schon recht mächtig daher, also ist geil produziert, Lori finde ich, also Delara, so, wenn man den Song ein paar Mal gehört hat, macht sich auch auf dem Song, also macht schon Sinn als Feature darauf, aber ich finde Loredana da schon präsenter drauf und auch irgendwie ein bisschen passender. Also sie hat den Song schon geowned, so, aber ist ja auch ihr Song. So, Delara ist Feature. Also da sind die Kräfteverhältnisse auf jeden Fall der Kombination entsprechend ein bisschen verteilt. Ist auch ein Song aus Medusa, ihr neues Album, was am 11. Dezember kommt. Und dazu gab es, wie gerade schon erwähnt, unter der Woche das Intro.
Gut. Ja, und quasi den Beweis, dass sie sich jetzt mit Petra, dem vermeintlichen, ist ja jetzt immer noch nicht vom Gericht bestätigt worden, also sagen wir vermeintlichen Betrugsopfer, ja, dass sie sich vertragen haben, ne? Hat sie ja ein Foto geteilt auf Instagram, wie sie in einem FaceTime-Call gemeinsam waren und sah nach einem sehr aufrichtigen Lächeln aus, was die Petra da um Gesicht hatte.
Ja, also ich meine, der Hate, der Loredana entgegenkam in den letzten Monaten, war ja, also ähnlicher Hate, kann massive. Ich mich nur erinnern dran, gab es vielleicht damals bei Kay in seinem Beef mit Bushido. Also das zog sich natürlich noch über einen längeren Zeitraum und da aufgrund der ganzen Umstände mit ja, was da die Vorwürfe waren und so, vielleicht nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene eklig und so und auch mit Abu Chaka Clan und Polizeischutz und da waren ja voll viele Rapper mit drin und die ganze Szene, also diesmal waren es ja in Anführungszeichen nur die Fans und User, die vor allem gegen Loredana waren. Damals war auch einfach noch jeder Künstler gegen K1, bis auf wenige Ausnahmen. Aber das war so die einzige Hatewelle, die mich ein bisschen daran erinnert hat. Weil sonst kann ich mich nicht daran erinnern, wann zuletzt ein Deutschrap-Künstler oder eine Künstlerin derartig ja, gehatet wurde von der Szene mit Hashtags und so weiter und so fort.
Das war schon krass, ne? Also ich meine, ich verstehe, wo das herkommt, ne? Wenn es denn so ist, dass jemand eine Familie um 900.000 Franken oder so bescheißt, dann kann man schon verstehen, warum Leute das kacke finden irgendwo.
Klar, also ich will
aber
hier auch.
Ich habe mich halt auch gefragt, ob der Shitstorm, so, ich weiß noch, als ich das im Artikel so drin hatte, so dass wir uns gefragt haben, okay, wäre das bei anderen Rappern in einem ähnlichen Ausmaß passiert, sind die Leute auf Twitter ja schon wieder komplett abgegangen.
Digga, und da sage ich dir ganz ehrlich, nein. Also da lege ich fast meine Hand für ins Feuer. Mir fällt kein Künstler ein, bei dem die Leute so ausgerastet werden wie bei ihr. Bei den meisten Künstlern wäre es wahrscheinlich so ein Nebenbei-Ding, was nach ein paar Wochen oder Tagen keinen mehr juckt.
Es hat halt so ein bisschen den Eindruck gemacht, als hätten die Leute auch richtig, als hätten sie sich richtig darüber gefreut, dass sie jetzt irgendwie draufhauen können.
Ja, klar.
Wobei, es wäre ja sogar schon vorher gegangen. Also, wenn du jetzt unbedingt draufhauen willst, ne, weil diese Vorwürfe, die waren ja seit, ich glaube, Mai 2019 war es öffentlich. Da kam dieses Schweizer Boulevard-Portal 20 Minuten und hat darüber berichtet. Hm. Und da ist es dann aber auch irgendwie relativ schnell wieder versandet. So, die Leute sind ja erst richtig eskaliert, als dann hier auf die Tränen, also als der emotionale Part dazu kam und es dann hieß, dass Petra Z halt nicht die Beerdigung ihrer Mutter bezahlen kann. Was natürlich ein heftiges Ding ist, vor allem wenn du es nicht tun kannst, weil du gerippt wurdest. So.
Voll, also ich will den Tatvorwurf und ich will das gar nicht kleinreden. So, ne? Das ist natürlich absolut ekelhaft, wenn das so passiert ist, wie gesagt, vermeintlich, angeblich so. Es gilt immer dann noch, wie heißt es, im Zweifel für den
Angeklagten. Unschuldsvermutung.
Unschuldsvermutung, im Zweifel für den Angeklagten. Übrigens auch sorry, dass wir diesen journalistischen Anspruch waren, dass halt diese Unschuldsvermutung gilt, solange sie nicht verurteilt ist. So, da sind wir auch zu verpflichtet zu. Also sorry, not sorry. Und ich denke auch, kein anderer Künstler hätte für diese Tatvorwürfe so viel Hate bekommen wie sie. Wie du sagst, sie waren gern gesehenes Opfer, in Anführungszeichen, so.
Ich steht ja halt auch für ein paar andere Sachen, die in gewissen Kreisen der Deutschrap-Community, in Anführungsstrichen, dann nicht so gern gesehen sind.
Ja, klar, jetzt, also sie war ja vorher
schon poppiger wird und dass sie als Influencerin so in die Szene reingekommen ist und auf einmal alles wegrasiert.
Mhm. Sie war ja vorher schon absolut polarisierend, insofern macht es für viele dann auch Spaß, so auf sie drauf zu treten. Nur wie gesagt, ich finde es halt irgendwie ein bisschen doppelmoralisch, weil ich glaube nicht, dass bei anderen so viel Hate gekommen wäre. Und ich finde es auch immer so diese Leute, die dann so sagen, wie unmenschlich Loredanas vermeintliche Tat oder ihr Verhalten sind, so und im selben Zug fordern die dann Abschiebung oder dass XY, in diesem Fall Loredana, entsorgt gehört und weggehört und so. Und sagen so im Hauptsatz vorher, das ist so unmenschlich. Und so, hey, merkt ihr noch was? Also, so wie kann man seine ganze Energie immer in so krassen Hate und in so Forderungen stecken, dass irgendwelche Leute entsorgt werden? So, naja, bevor wir uns hier in Rage reden. Das
ist halt auch eine ganz ekelhafte Wortwahl, die aus einer Zeit kommt, die wir gerne nicht nochmal erleben.
Ja, und die leider wieder sehr salonfähig geworden ist. Nicht nur in diesem Zusammenhang. Ja. Also, diese Art von Kommentaren liest man ja zu Hauf.
Fick die AfD an der Stelle auch mal ganz kurz.
So, das unterstreiche ich mit Edding. unterschreibe ich, wollte ich sagen, nicht unterstreiche. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, im Intro selber fand ich es dann etwas lasch. Also ich hatte mir etwas mehr erhofft als so Andeutungen auf diese Geschichte. Nicht, weil ich jetzt gedacht habe, so, jetzt rechtfertige dich mal. So, weil ich versuche immer noch irgendwo da so ein bisschen Musik und Person zu trennen. Es fällt manchmal schwer, aber ich versuch's zumindest. Klar, bei dem einen gelingt einem das weniger, bei dem anderen mehr. Aber trotzdem, wenn man so lange weg ist und sie hat ja die ganzen Monate nichts dazu gesagt, vielleicht konnte sie auch nicht, ich weiß nicht, was sie gedurft hätte, was nicht. Ich denke mal, irgendwas hätte sie vielleicht mal sagen können, also was sich im rechtlichen Rahmen bewegt. Klar, das ist ein laufendes Verfahren und so weiter. Naja, jedenfalls hat man dann natürlich viel gehofft, so bei dem Intro, dass da jetzt was kommt. Und dann hat sie diese eine Zeile, ich war bereit, seine Schulden zu begleichen, aber Schweiz macht Druck bei einer Mutter, die allein ist. Auch so etwas nebulöse Andeutung,
das klingt so, als hätte sie, wäre sie jetzt nicht wirklich schuld gewesen, sondern halt einer ihrer Brüder.
Ja.
Und ich hätte gern was gemacht, aber durfte nicht und so. Hatte ich auch das Gefühl. Also, weißt du, wenn du nach diesem Shitstorm zurückkommst und sie hat ja auch gemerkt, anscheinend, dass sie sich irgendwie dazu äußern muss. Und dann kommen halt diese Zeilen dabei rum, da dachte ich mir dann auch so, keine Ahnung. Und dann später wurde halt so wie so ein Trumpf gespielt, die Karte, voll, dass sie halt mit Petra so jetzt Kontakt hatte.
Also erst dachte ich auch so, ja, boah, da hätte jetzt auch ein bisschen mehr kommen können, so. Vielleicht, wie gesagt, keine Ahnung, ob ihr da lyrisch, sag ich mal, die Hände gebunden waren. Aber einen Tag später oder einen halben Tag später, so am Tag nach dem Intro, glaube ich, kam dann ja die Auflösung, heftiger Move auf jeden Fall. Dementsprechend sind dann da auch die Kommentare ausgefallen. Also, wo dann auch viele gesagt haben, ja, okay, damit hat jetzt echt keiner gerechnet. Sie hat alle hops genommen, etc. Also, ich hätte gerne mal so gesehen, wie alle geguckt haben, die so aufs Übelste sie beleidigt haben in der Öffentlichkeit aber, und ihr die ekelhaftesten Sachen gewünscht haben, wie die bei dem Foto dann so geguckt haben.
Ja, aber so richtig hops genommen, keine Ahnung. Also
nein, ist halt aber du weißt doch, wird Move, dann der, immer ein bisschen dramatisiert, so, ne?
Aber es ist halt der Move, der dann eigentlich auch kommen muss, ne? Einerseits, ich habe auch viele unterschiedliche Kommentare dann dazu mitbekommen. Auf der einen Seite ist es dann so, okay, sie benutzt das jetzt für Promo, was dann auch ein paar übel aufstößt. Andererseits, okay, sie muss doch, ihr wollt doch auch, dass sie was dazu sagt. So, und wenn du jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive denkst, was halt in der Musikindustrie nun mal so ist, dann nimmst du das natürlich auch mit.
Klar.
Und also es ist dann irgendwie logisch, dass es so passiert ist jetzt.
Ja, sie hat sich heute übrigens nochmal geäußert auf Instagram in der Story. Da hat sie gesagt, so ihre Person habe nichts mit der Musik zu tun. Also, dass sie das so hart getrennt sieht. Oder also das so absolut zu sagen, sehe ich etwas anders. Also wie ich gerade meinte, man versucht natürlich immer das zu trennen, weil wenn man jetzt versucht, keine Künstler mehr zu hören, die nicht komplett moralisch einwandfrei sind, so, dann brauche ich auch gar keinen Rap mehr hören, so jetzt mal übertrieben gesagt. Und gerade weil sie halt auch immer viele persönliche, oder nicht viel, aber doch immer wieder persönliche Zeilen hat, persönliche Dinge behandelt, und sei jetzt nicht nur nichtssagende Songs macht, finde ich, kann man das nicht so 1000%ig trennen. Sie sagt dann aber halt auch so, was eigentlich los mit den Leuten ist, die so auf Zwang Hass verbreiten, die jetzt noch diese überraschenden Wendungen halt dann irgendwie anders ihr Schlupfloch suchen und dann wieder irgendeinen Grund suchen, so Nadel im Heuhaufen mäßig. Ja, ist so ein bisschen, man kann es keinem recht machen. Sie sagt dann noch, was ich als Person mache, das hat euch nicht zu jucken. Ich habe die Sache mit ihr geklärt und ich wollte es nicht mal öffentlich machen. Ja, weiß
ich jetzt. Ja, ich glaube, das wird seine Zeit brauchen, falls die Leute, die jetzt wirklich so diesen Shitstorm mitgetragen haben, falls sie überhaupt Bock haben, wieder irgendwie auf Frieden zu sein oder so. Oder
ja, glaube ich halt
immer
nicht.
Einfach diese Aktion verurteilen. Also
die werden sie jetzt halt weiterhin für ihre Musik haten, wie viele es vielleicht vorher getan haben von denen, so für die das dann gefundenes Fressen mäßig war. Ja, also ein
Bin mal gespannt, ob das sich irgendwie großartig jetzt noch auf die Promophase auswirkt, weil wenn du dir die Zahlen angeguckt hast bei ihr auf Spotify, so, die hat halt jetzt auch ohne ein paar Monate eine Single gedroppt zu haben, immer noch 2,5 Millionen monatliche Hörer. Also,
ja, das ist krass
bei ihr. Die 2,5 Millionen Leute juckt das, glaube ich, relativ wenig, was dann da passiert ist. Das ist halt mehr oder weniger im Kreise der Deutschrap-Szene. Natürlich hat das auch darüber hinaus Schlagzeilen gemacht. So, ist ja auch ein krasses Thema, ein krasser Vorwurf, krasser Betrugsfall gewesen, wenn es dann so war. Ja.
Ja, es kam aber ja auch kurz bevor sie das.
Ob das ihr jetzt so schadet, ihrem Business, ihrem Erfolg bei der Musik, das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt.
Also ein paar Stunden bevor sie selbst dieses Foto gepostet hat, vom FaceTime-Call mit Petra, ging ja auch schon ein Artikel rum von einem Bildreporter, Bildzeitung, wo die beiden sich irgendwo getroffen haben. Also man hat sich vermutlich außergerichtlich geeinigt. So, ich hoffe, da sind alle Seiten jetzt ja, mit dem für sich Besten rausgegangen. Natürlich hoffe ich, dass die Petra da auch mit entsprechender Entschädigung rausgehen konnte. Also, dass alle Parteien da jetzt einfach vielleicht den berühmten Schwamm drüber wischen können, das wäre ja nur wünschenswert.
SpongeBob meinst du?
Genau.
Das ist der einzige berühmte Schwamm, der mir einfällt.
Ein sehr, sehr berühmter Schwamm. Aber wo du gerade von Streams und krassem Erfolg sprachst, das rappt sie ja auch im zweiten Part von dem Intro, den ich übrigens sehr nice fand. Also der kommt schon hart. Geiler Flow darauf, gute Stimmlage, so ein sehr dreckiger Beat. Und da rappt sie auch über eine halbe Milliarde Streams, die sie hat. Und verkaufe 100.000 Tickets, gehe auf Tour, 5 Trucks, 3 Busse auf der linken Spur, 500 Schweizer Franken nur für die Frisur, machst du Welle, sei dir sicher, meine Feinde leben kurz. Ja, das sind mal Ansagen, die sich gewaschen haben. Real Talk, Loredana auf Tour, da braucht es auch einiges an Bühnenbild. Also die hat schon mies rasiert die letzten Jahre, ob man sie jetzt mag oder nicht. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich bin froh, wenn wir uns da hoffentlich bald dann wieder komplett auf die Musik konzentrieren können.
Ja. Alright, Alter, eine Stunde, 4 Minuten irgendwas. Ich glaube, ein neuer Rekord hier bei uns.
Ja, also so, seit wir Podcast-only sind, also als wir noch im Studio waren, da haben wir uns ja auch manchmal ordentlich verquatscht, als Aria unter anderem noch dabei war. Aber ja, haben wir hier etwas mehr als eine Stunde. Ich habe auch gerade angezeigt bekommen, meine Kopfhörer gehen gleich leer. Insofern ist ja ganz gut, dass wir hier am Ende angelangt sind. Für ein paar Name-Drops haben wir trotzdem vielleicht noch kurz Zeit. Es ist noch viel, viel mehr heute gekommen. Unter anderem das neue Contra-K-Album Vollmond, unter anderem mit Ufo und Kapi als Feature-Gästen drauf. Gringo hat Gringoland gebracht und dazu noch eine Videosingle mit Casey Rebel zum Song Happy Birthday. Monet 192 mit Backseat, Asche und Juri mit Drama. Capo hat Hayat heute gebracht und auch ein Teil vom Intro. Ich glaube nicht, dass das Ganze ist. Er hat so ein Split-Video gebracht. Wie gesagt, Fede mit Bonbon. Bad Moms J hat ihre 18, also die EP heißt 18, rausgehauen und dazu noch die Videosingle Supernova. Und Bones und Alex mit Niemals unter 1000. Und dazu noch gleich 2 Ankündigungen. Bones bringt direkt nach Hollywood jetzt das Album Hollywood Uncut. Ich vermute, da gibt es dann etwas rougheren 187-Sound drauf. Kommt am 30. Oktober, passend zu Halloween. Also in der Nacht auf Halloween. Und Alex.
Bones auf Horrorcore wäre auch krass.
Okay, ja, das wäre echt krass. Und Alex bringt sein Debütalbum raus, sein Solo-Debüt, Inhale, Exhale, und zwar am 4. Dezember.
So. Ja, und wenn wir jetzt kurz dabei sind, dann Rap-Kreation. Ah, nee, Rap-Kreation hatte ich schon. Said hat auch noch eine neue Single gedroppt heute, so für mich so ein kleiner ungekrönter Hook-König. Nichts muss, wo er auch kurz den Vorfall vom Soundclash gegen die Jugglers thematisiert mit einer Zeile. Binho hat unter der Woche schon Jogger gedroppt und Lukis und Tony D, aber nicht der aus Berlin, nämlich Tony Dancehall, haben Ace ACE gedroppt heute. So, das wären noch meine Name Drops. Jetzt
wird hier passend zum Ende bei mir irgendwo angefangen zu bohren.
Nice.
Deswegen ist ja gut, dass wir am Ende angelangt sind. Joni hat übrigens auch noch ein neues Single gedroppt, das wäre ja auch noch erwähnt. Und noch Shoutout viele, Joni. Viele weitere. In dem Sinne, Freunde, habt ein schönes Wochenende. Das war's für diese Woche mit Release Friday Powered by Teufel. His name is Clark. My name is Jonas. See you next week. Ciao.
Bye.